Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, der neue Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
Mein Name ist Kathi und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen auf der Couch sitzen. Bei uns geht es um, also habe ich gleich mal versprochen, so geht's los.
Ha? Macht nichts.
Macht nichts. Also, unser Podcast ist für alle gedacht, die grundsätzlich Interesse haben an Psychotherapie, Menschen, die sich schon näher damit beschäftigt haben, Menschen, die sich noch nie damit beschäftigt haben, Leute, die sich überlegen, selber in Psychotherapie zu gehen, Leute, die Menschen kennen, die Psychotherapie waren, everybody. Weil irgendwie konnte es ja irgendwann einmal im Leben jeden interessieren oder betreffen.
Ja.
Genau. Und Bernie, wir haben Good News, gell?
Voll, wir haben Neuigkeiten. Und zwar, wir sind nominiert für den Podcast Award. Und wahrscheinlich habt ihr es eh schon auf Instagram gesehen. Wir haben in unserer Bio einen Link und auf den könnt ihr einfach draufklicken und dann für uns abstimmen. Also wir sind in der Newcomer-Rubrik nominiert worden. Und wir leuchten ganz oben auf, wenn wir nämlich auf der Couch heißen. Genau. Das macht mich immer noch ein bisschen stolz. Und ja, man kann am Tag 5-mal abstimmen. Das heißt, diese Abstimmung ist leider ein bisschen, ja, man braucht viel Zeit dafür.
Man kann auch nur einmal abstimmen, ja.
Man kann auch nur einmal abstimmen, aber wir brauchen halt viele Leute, die viel Zeit haben und oft für uns abstimmen.
Genau. Ich glaube, die Homepage ist k.at.
Ja, ja, genau. Aber man sieht es eh gleich, wenn man auf unseren Account auf Insta klickt.
Genau.
Ja, und ansonsten stimmt es natürlich auch für die anderen ab.
Stimmt's, genau, stimmt es einfach ab für die Podcasts, die euch gefallen, aber grundsätzlich ist es eine gute Gelegenheit, Podcasts mal wieder hochleben zu lassen. Ein Shoutout an Podcasts. Ja. Genau. So, und an dieser Stelle, bevor wir starten, auch noch ein großes Dankeschön an den Andreas Sator.
Yeah.
Lieber Andi, yes, falls du uns hörst. Der hat uns nämlich unglaublich geholfen, den Ton noch ein bisschen besser zu konfigurieren, weil das die häufigste Rückmeldung war, dass wir nicht so toll sind mit dem Ton. Wir hoffen, wir haben uns jetzt mega verbessert.
Mm.
Hört es genau hin, ob das auch wirklich geklappt hat. Gut, zurück zum eigentlichen Thema. In unserem Podcast geht es um Fallgeschichten. Und um spannende Gäste, die uns diese Fallgeschichten erzählen. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast da, Peter Wanke. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Peter, magst du dich einfach mal selber vorstellen?
Ja, der Name Peter Wanke ist eh schon gesagt worden. Ich bin seit 92 eingetragener Psychotherapeut, habe 98 den Verein Limes gegründet, wobei der Verein den gibt schon länger, aber seit 98 arbeiten wir ganz speziell mit männlichen, jugendlichen Burschen, die mit ihrer Sexualität anderen Leid zufügen. Sofern sie verurteilt sind, nennt man sie dann Sexualstraftäter und dazu möchte ich heute ein bisschen was erzählen.
Wow. So, das ist, ich finde es so schön, in diesem Podcast zu zeigen, was Psychotherapie alles abdecken kann.
Ja, das stimmt.
Ja,
genau. Können wir kurz eine Pause machen? Ich muss die Tür zumachen, weil es rauscht.
Du schneidest es raus, ich lasse jetzt weiterlaufen.
Ja,
okay. Kannst du ein bisschen... ja, Peter, dann würde ich dich einladen, dass du einfach mal startest mit deiner Fallgeschichte.
Okay, und bevor ich mit der Fallgeschichte anfange, gleich einmal so eine Unterscheidung. Ich finde euer Podcast wunderbar. Wir unterscheiden uns ein bisschen von Psychotherapie. Wir nennen das, was wir machen, Behandlung. Aus einem ganz wichtigen Grund, und das ist ja etwas Wichtiges in der Psychotherapie, wir arbeiten im Zwangskontext.
Mhm.
Die meisten, was ja schön ist, die Psychotherapie konsumieren oder aufsuchen, die haben ein Problembewusstsein. Die wissen, mit irgendwas komme ich nicht zurecht, irgendwas möchte ich gern verändern, habe vielleicht schon selbst probiert und jetzt hole ich mir professionelle Hilfe. Und daher ist es wunderbar, auch zu arbeiten, weil das nicht nur freiwillig ist, sondern auch ein Ansatz ist, wo ich was verändern möchte. Die Burschen, mit denen wir es zu tun haben, die haben meistens kein Problembewusstsein. Die haben auch nicht die Idee, dass sie was falsch gemacht haben, sondern dass sie entweder fälschlicherweise verurteilt worden sind oder durch ein Missverständnis in so eine blöde Lage gekommen sind. Und wenn sich jemand verändern sollte, dann sind es die anderen. Und das ist schon einer der großen Unterschiede.
Die werden also gezwungen dazu,
ja,
sich behandeln zu lassen.
Ja, also es gibt immer eine äußere Motivation. die einfachste Form ist, so furchtbar das schon auch Konsequenzen nach sich zieht, die einfachste Form ist, dass sie quasi angezeigt werden, ein Strafverfahren eröffnet wird, verurteilt werden und im Zuge des Urteils die Möglichkeit haben, eine Weisung anzunehmen, damit sich ein mildes Urteil erwirken. Das ist schon mal eine Motivation. Aber die zweite Motivation ist, dass sie womöglich dadurch dann eine bedingte Strafe bekommen. Das heißt, sie kriegen zum Beispiel 6 Monate Strafe, müssen diese 6 Monate aber nicht im Gefängnis absitzen, außer sie halten diese Weisung nicht ein. Insofern, dieses wunderbare Damoklesschwert, von dem man so symbolisch immer wieder spricht, schwebt über ihnen, wenn sie sich nicht an diese Auflagen, denen sie zugestimmt haben, auch freiwillig, das geht nicht gegen den Willen, ne, denen sie zugestimmt haben, wenn sie die nicht einhalten, dann ist der Richter gezwungen, sie doch einzusperren. Und das motiviert zu sagen, naja, wenn ich 2 Übel habe, welches ist das Geringere? Und das Geringere ist, halt zu Limes zu gehen.
Das Geringere ist, zu Limes zu gehen. Aber schon das eine ist, ich habe eine hohe Motivation hinzugehen, aber das heißt ja noch nicht, dass ich eine hohe Motivation habe.
Genau. Und das ist schon einer unserer Anfänge, dass nicht die Burschen motiviert sein müssen, sondern wir als Therapeuten, Therapeutinnen sind motiviert. Und über diesen Zwangscharakter haben wir die Möglichkeit, einmal eine Zeit lang sie immer wieder zu bekommen. Das heißt, sie müssen kommen, einmal die Woche. Und über diese Zeit auch eine Beziehung aufzubauen. Und das, was dann passiert, ist, dass diese Burschen draufkommen, aha, das ist nicht der verlängerte Arm der Polizei, des Gerichtes, und hier müssen sie jetzt, sage ich immer symbolisch, knien und werden gequält oder gefoltert, nein, sondern sie werden verstanden. Oder wir versuchen sie zu verstehen. Und wir versuchen sie auch als ganze Person zu verstehen. Nicht nur mit ihrem Delikt, das sie gesetzt haben, oder mit den Übergriffen und mit daher Grenzverletzungen, sondern mit all diesen anderen Facetten, die die Person hat. Und oft sind die ja sehr schon in einer Art, wo sie sich selbst aufgegeben haben oder wo sie von ihrem Umfeld aufgegeben worden sind und wo sie eigentlich irgendwo schon abgedriftet sind und über dieses sich noch einmal mit sich beschäftigen müssen, auch mit dem Delikt und mit den Grenzverletzungen beschäftigen müssen, können sie sich noch einmal überlegen, ob sie vielleicht doch liebenswerter sind, als sie sich selber einschätzen, doch mehr Ressourcen haben, als sie glauben, dass sie haben. Und über das wächst dann entweder ein Selbstbewusstsein, auch so eine Achtung vor mir, und wenn ich selbst mich sehr achte, achte ich auch die anderen Menschen. Das ist einer der wunderbaren Dinge der Prävention. Und deswegen sind wir froh, dass wir sie eigentlich im Grunde 3 Jahre haben, weil 3 Jahre ist meistens die Weisung, die ausgesprochen wird, also die Strafe, die ausgesprochen wird, ja, die bedingte, die ist 3 Jahre, und wir brauchen fürs Programm meistens 2,5 Jahre. Und das ist ein sehr umfangreiches Programm.
Ja.
Sie müssen zuerst am Anfang ein Minimum an Verantwortung mitbringen. Das heißt, wenn ein Bursche kommt und sagt, das war ein Justizirrtum, klassisch. Erstens habe ich eh nichts verstanden, weil ich der Sprache nicht mächtig bin zum Beispiel. Oder der Anwalt hat mir eingeredet, soll ich zu allem Ja sagen, und dann kriege ich eine milde Strafe. Aber in Wirklichkeit bin ich unschuldig. Dann geht es wieder retour an den Richter. Außer es ist so offensichtlich, dass wir, wenn wir 2, 3 Gespräche führen, dann doch draufkommen, na, vielleicht war da doch irgendwas komisch dabei, vielleicht habe ich doch irgendwas übersehen, dann haben wir schon ein Minimum an Verantwortungsübernahme. Dann gibt es eine sehr ausführliche Diagnostik, die dieser Bursche durchlaufen muss, wo wir nicht nur eine Anamnese machen, was hat denn der alles schon erlebt in seinem, sage jetzt einmal 15, 16, 17 Jahren, sondern auch, wo hat er seine Defizite? Wie geht er mit Aggression um? Wie geht er mit Frust um? Wie geht er mit Ungerechtigkeit um? Hat er das Gefühl, er kann was verändern? Oder ist er fremdgesteuert im Sinne, dass alle anderen bestimmen? Wie geht er mit sich als Person um? Hat er eher einen hohen Selbstwert, hat er einen geringen Selbstwert? Manche haben ja einen überhöhten Selbstwert. Mhm. Das sind zum Beispiel die so wie Machos auftreten. Ne? So ich und sonst keiner. Oder ich bin so ein toller Bursche. Jede Frau möchte mir am liebsten ins Bett gehen. Ne? Die halten dann natürlich auch nicht aus, wenn eine Frau sagt nein. Und das würde dann diese künstliche Männlichkeit so kränken, kommen dann manchmal diese Übergriffe oder halt Vergewaltigungen zustande. Also wir schauen uns auch diese Dinge an, die vielleicht einen Beitrag geleistet haben, dass es zu diesem Übergriff gekommen ist. Auch worauf müssen wir ganz besonders achten. Wir haben auch kleine Fehlerscores drinnen, wo wir sehen, wie ehrlich ist diese Person. Ne? Und die Möglichkeit, das ist so ein moderner Multiple-Choice am Computer. Früher mussten sie wirklich ein Papierkreinzerl machen, jetzt müssen sie nur mehr am Computer Kreinzerl machen, was auch schon ein Stückchen ihnen entgegenkommt. Und natürlich eine Voraussetzung ist, dass sie sinnerfassend lesen können. Es gibt zwar immer einen Psychologen, Psychologin dabei, die übersetzt und dolmetscht jetzt nicht in einer Fremdsprache, sondern manche Ausdrücke oder manche Begriffe, die einfach unverständlich sind. Und da gibt es auch die Möglichkeit, ich weiß nicht zu antworten. Und wenn einer 50% ich weiß nicht antwortet, dann wissen wir, dass er null Interesse hat. Und dann steigen wir gar nicht ein, weil das bringt es nichts. Der kann diese Ablehnung oder Abwehr nicht 2,5 Jahre durchhalten. Da gibt es dann einen Abbruch und das wollen wir gleich am Anfang dann gar nicht starten.
Und gibt es dann die Möglichkeit, später noch einmal einzusteigen? Oder ist es dann so, okay, er kriegt dann sozusagen die Justizstrafe und hat mit euch nichts mehr zu tun?
Naja, oft ist es ja so, es kommt ja nicht so oft vor, dass die Burschen gar keine Verantwortung mitbringen. Ne? Mhm. Manchmal eine bagatellisierte Verantwortung, dass sie sagen, naja, sie hätte ja Nein sagen können und dieses Nein, was sie gesagt hat, war so missverständlich, dass ich das deswegen nicht so kapiert habe. Aber vielleicht hat sie Nein gemeint mit dem, was sie da ausgedrückt hat. Dann ist es schon ein Minimum an Verantwortungsübernahme, auch wenn es ein sehr kleines ist, eine kleine Verantwortung ist. Und manchmal ist so, dass sie sagen, naja, irgendwas Sexuelles haben wir schon gehabt. Ja? Ich bin davon ausgegangen, dass das auch in dem Einverständnis war, das heißt dann in der Fachsprache einvernehmlich. Ja? Aber vielleicht, jetzt wo ich mir so überlege, vielleicht hat dieses Strampeln doch nicht bedeutet, dass es ihr so gefallen hat, sondern dass es eigentlich beenden wollte oder unterbinden wollte. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, okay, dann haben wir schon eine Voraussetzung. Und dann können wir mit dem anfangen zum Arbeiten. Und wenn das durchlaufen ist und wenn sich der Bursche, vielleicht braucht er noch mal ein ermahnendes Gespräch beim Richter, weil das ist so vorgesehen, er wird nicht dann gleich eingesperrt, sondern er geht zur Retour an den Richter. Der Richter muss ihm dann noch mal erinnern daran, dass er da zugestimmt hat und dass das eine Auflage ist. Und wenn er die nicht einhält, dass es Konsequenzen nach sich zieht. Und dann sagt er, naja, ich würde eh, aber... Und manchmal ist das aber, die reden dauernd über Sex. Oder ich muss einmal die Woche hingehen. Ja, da gibt es Burschen, die haben gedacht, das ist einmal Termin, ja, dann ist es erledigt und das machen wir. Ja. Und deswegen habe ich der Weißen zugestimmt. Und wenn sie dann von uns hören, dass das 2,5 Jahre ist, dass es sehr umfangreich ist, weil er hat nämlich nicht nur Einzel, sondern später auch Gruppe und gleichzeitig auch Familie. Das ist für manche Burschen ganz unvorstellbar, ihre Familie mit einzubeziehen. Was für mich unvorstellbar ist, und wir haben jetzt ungefähr 300 Burschen kennengelernt in diesen 22 Jahren, was ja für mich faszinierend ist, dass es manche Burschen gibt, die das ganze Strafverfahren überstehen, ohne dass ihre Eltern mitkriegen, dass sie ein Strafverfahren haben. Die auch alleine vor Gericht das durchsitzen und erledigen. Meistens hat es mit Sprachbarrieren zu tun, wo die kriegen ja natürlich einen Posten nach Hause, dass die sagen, ja, das ist irgendwas anderes und die Eltern das nicht lesen können oder nicht verstehen, was da geschrieben steht und die auch gewohnt sind, ihr Leben alleine zu meistern. Das finde ich manchmal sehr auch schon aussagekräftig. Wie steht der Bursche so im Leben? Und hat er eine Ressource daheim? Hat er eine Unterstützung, ein familiäres Netzwerk, das ihm auch hilft? Oder ist er eigentlich auf sich selbst gestellt? Ja, und wenn das dann noch einmal die Ernsthaftigkeit deutlich macht, weil deswegen finde ich zum Beispiel so gut, in diesem Rahmen mit dem Gericht zu arbeiten, weil oft Burschen ja wirklich schon gelernt haben, dass sie brauchen nur ein bisschen Widerstand erzeugen oder nur so ein bisschen vergesslich sein oder ein bisschen halt ihr eigenes draus machen, da haben die längst schon aufgegeben, die anderen, die Schule, die Berufswelt, das AMS, alle möglichen, die Familie. Ne? Und sie leben dann ihr eigenes Leben, was oft dazu führt, dass sie eine ganz andere Zeitzonen haben. Also die leben in der Nacht und schlafen untertags. Ne? Damit haben sie natürlich auch ein spezielles Umfeld im Sinne, dass sie Gleichgesinnte treffen, die ähnlich sind. Oder, was ja sehr modern ist, wenn man sie fragt, ob sie Freunde haben, sagen sie, ja, viele. In der ganzen Welt habe ich Freunde, ja, bis Australien. Und wenn man fragt, welchen kennst du persönlich? Keinen, weil die alle übers Internet sind. Ne? Mhm. Alles irgendwie so, man nennt es dann Zocken, wir zocken abends, ja, und da zockt man halt bis 4 in der Früh und dann schlaft man halt bis um 12 mittags. Da ist es natürlich nicht möglich, wenn ich nicht eine gute Ausbildung habe, dass ich in die Arbeitswelt einsteige. Die fangen nicht mittags an und arbeiten nicht vor dem Computer. Da muss man wirklich hingehen. Ja, und insofern ist diese sich dann noch einmal auseinandersetzen müssen, aber auch draufkommen, da gibt es Grenzen und da gibt es ernsthafte Grenzen, die dann auch Konsequenzen nach sich ziehen, die ich spüre. Nicht nur, dass ich halt arbeitslos bin, nicht nur, dass ich halt keine Ausbildung habe oder keinen Schulabschluss habe. Das ist ja in dem Alter noch relativ wurscht, das kommt erst dann viel später als Manko. Und über diese Möglichkeit kriegen wir auch nicht nur, dass der Bursche auch dann kommt, sondern dass der Bursche auch wieder in eine Form hineinkommt, wo er sich mit sich nicht nur auseinandersetzt, sondern auch in eine neue Struktur hineinkommt. Der hat eine neue Tagesstruktur plötzlich. Und dann kann die Arbeit erst beginnen. Mhm. Und die ist halt am Anfang nur einzeln jede Woche. Ungefähr nach 2 Monaten, die wir daraus resultieren, dass wir jetzt einmal Beziehungsaufbau machen und wenn die größten Widerstände vorüber sind und er auch gelernt hat, ein bisschen darüber zu reden, weil am Anfang können die Burschen ja gar nicht sagen, was sie angestellt haben, weil sie keine Sprache dafür haben oft und keine Ausdrücke haben für Sexualität oder über alle diese Dinge, die mit Sexualität verbunden sind. Und wenn das ein bisschen leichter ist und auch die Scheu auch ein bisschen geringer ist, über diese Dinge zu reden, wechselt er in eine Gruppe. Die ist dann jede Woche. Wir haben derzeit 4 Gruppen und gleichzeitig reduziert sich das Einzel auf 14-tägig, was ich schade finde. Wenn es jetzt nach mir ginge, hätte ich sie ja trotzdem gern weiter einmal die Woche. Was aber nicht kompatibel ist, wenn man wirklich haben will, dass die arbeiten gehen, dass sie eine Ausbildung machen, dann ist das natürlich schon auch ein zeitlicher Stress. Und gleichzeitig gibt es dann einmal im Monat diese Familiengespräche. Und das zieht sich durch bis zum Schluss. Und zum Schluss muss er dann noch einmal dieselbe Diagnostik machen wie zu Beginn. Manche würden sich fragen, ja, hallo, könnte man sagen, Sporen haben wir eh schon einmal. Nein, wir sind sehr froh darüber, weil über diese sehr intensive Auseinandersetzung, auch über ein manchmal sehr konfrontatives Miteinander arbeiten, haben wir natürlich einen sehr engen Draht. Und ich muss gestehen, dass mir diese Burschen ja auch ans Herz wachsen. Das heißt, ich entdecke bei jedem Burschen irgendwas Positives und was Nettes. Und das entwickelt sich. Und ich sehe natürlich immer Fortschritte. Aber wir sind natürlich subjektiv. Und manchmal auch, was diese Burschen gut können, ist auch uns blenden. Mhm. Die können ja wunderbar manipulieren, auch uns manipulieren, ja? Wo sie dann manchmal Dinge sagen, wo sie wissen, da freut sich der Wanke, wenn ich das sage. Ja? Empathie zum Beispiel, oh, das ist herrlich, sie lernen neue Wörter und verwenden dann sogar Empathie. Ja? Freut sich jeder Therapeut. Aber über diese Diagnostik gibt es die Möglichkeit zu schauen, was hat sich wirklich verändert von dem, wie hat er es am Anfang beantwortet. Zum Beispiel muss er ja auch Auskunft geben über das, weswegen er bei uns ist, also über das Delikt. Und wenn er da am Anfang sehr bagatellisierend gesprochen hat und dann sehr wohl viel mehr Verantwortung nehmen kann und sagt, er ist draufgekommen, das war wirklich nicht okay oder diese Person hat gelitten oder die Person, für die war das bedrohlich, was ich da gemacht habe, dann ist es eine große Veränderung im Sinne, wie sieht er jetzt so das vis-à-vis, wie geht er jetzt mit Grenzen um, wie geht er jetzt mit seiner Sexualität um und wenn er am Anfang einen ganz schlechten Selbstwert zum Beispiel gehabt hat und das vielleicht dazu beigetragen hat, dass er pädosexuelle Übergriffe gesetzt hat, also Übergriffe an Kleine, weil er sich nicht getraut hat, in der Biergruppe sich anzunähern, weil er gedacht hat, bin ich sonst so nicht attraktiv. Habe ich auch nichts an mir, was einer Gleichaltrigen gefällt. Aber Kleinen kann man natürlich beeindrucken, schon alleine, dass man 5 Jahre älter ist. Ne? Und damit auch viel mehr Fähigkeiten hat, viel mehr auch für einen Kleineren auch spannend ist, mit einem Großen zu spielen, weil da hat man das Gefühl, man ist auch schon so groß. Ne? Und die Kleinen sind viel naiver und können daher nicht abschätzen, dass ich vielleicht auch ein sexuelles Interesse habe. Und wenn das zum Beispiel sich verändert, diese Minderwertigkeitsgefühle oder diese geringe Selbstwertgefühle, dann kann ich mich auf diese Gefahr einlassen, vielleicht eine Abfuhr zu bekommen von einer Gleichaltrigen, vielleicht doch mich an der Biergruppe, mit der ich ja sehr wohl vielleicht in Kontakt bin, auch mein sexuelles Interesse zu äußern und daher was Einvernehmliches, Gleichwertiges zu erreichen. Oder wenn ein Grund für zum Beispiel eine Vergewaltigung ist, dass ich eben zum Beispiel mit der Aggression nicht zurechtkomme. Und ein wunderbares Mittel ist, in dem Alter Aggression auch über Sexualität auszuleben, dass ich es als etwas mich Bestärkendes oder mir ein Lustgefühl gibt, wenn jemand anders sich fürchtet von mir. Und einfach quasi, ich merke, da ist jemand da, der macht jetzt mit, einfach weil ich stärker bin, weil ich mächtiger bin, weil ich sonst vielleicht zu irgendwelchen Dingen greife, die vielleicht noch schlimmer sind. Und wenn das einer der Dinge ist, dann ist natürlich für uns ein großes Interesse, wohin hat sich das verändert. Wie ist der Selbstwert gestiegen? Wie geht er jetzt mit Aggression um? Wie geht er mit Frust um? Wie geht er mit Ungerechtigkeit um? Hat er Alternativen gefunden? Und deswegen ist diese zweitmalige Diagnostik ganz eine wichtige, auch für die Burschen. Das ist ja auch spannend. Am Anfang haben sie überhaupt kein Interesse und finden es eher lästig, weil das ja doch manchmal zwei Termine sind für Burschen, die sich mit dem Lesen schwer tun oder die nicht Muttersprache Deutsch haben. Und beim zweiten Mal fiebern sie hin, wie bei einer Matura, wie bei einem Abschluss, haben auch die Sorge, kann man da durchfallen? Und kann sein, dass ich, wenn ich da jetzt schlecht abschneide, dann ins Gefängnis muss, was nicht der Fall ist, sondern einfach nur, und das ist ein großes Interesse von uns, zu schauen, hat sich was bewirkt oder hat diese Arbeit was bewirkt, hat sich was bewegt? Und, das ist ja auch immer spannend, plötzlich haben auch die Eltern Interesse. Und ich finde das wunderbar. Oft ist es für diese Burschen das erste Mal Erfolg. Die haben das erste Mal einen Abschluss. Das erste Mal haben sie was wirklich durchgezogen. Und ich finde das auch etwas, was den Selbstwert steigert und stärkt.
Okay, ja. Bitte. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll zu fragen. Gell? Bevor du in deine kleine Fallgeschichte einsteigst, die einfach wahrscheinlich nochmal illustriert, wie ihr hier arbeitet, die Burschen, die zu euch kommen, sind, ich nehme mal an, zwischen 14 und 18.
Ja, wir haben zwei Kategorien. Die quasi Jugendlichen sind 14 bis 18.
Ja.
Hat auch viel damit zu tun, weil man ja erst ab 14 strafmündig ist.
Genau.
Aber die Jugendgerichte sind auch zuständig bis 21. Das heißt, dasselbe System, da gibt es ja eigenes Jugendgerichtsgesetz, wo sie ja ganz viele mehr Möglichkeiten haben als mit den späteren Erwachsenen. Insofern haben wir ein Spektrum 14 bis 21.
14 bis 21. Und es ist relativ egal, sagen, welche Art von Tat der Bursche oder der junge Mann begangen hat. Mhm. Ob das eine pädosexuelle Straftat war, eine Vergewaltigung war, eine sexuelle Belästigung war.
Genau, ist ganz egal. Es muss halt irgendwie jemand als Grenzverletzung festschreiben.
Als körperliche oder sexuelle Grenzverletzung?
Sexuelle.
Sexuelle Grenzverletzung.
Wir arbeiten nur mit Burschen, die mit ihrer Sexualität Leid jemand anderen zufügen. Also nicht, die sich in Schlägereien verwickeln oder die mit Körperverletzungen auffallen. Okay. Das kann kombiniert sein.
Ja.
Oder auch andere Delikte wie Drogen zum Beispiel oder Diebstahl oder Raub kann schon auch dabei sein, aber es muss was Sexuelles sein, dafür sind wir spezialisiert.
Okay.
Aber um das deutlich zu machen, deswegen haben wir nämlich die vier Gruppen. Wir haben eine Gruppe für Burschen, die Hands-off-Delikte setzen, das heißt, diese Kindermissbrauchsbilder herunterladen und da irgendwie halt auffliegen und dann verurteilt werden, die überhaupt keinen realen Kontakt haben mit dieser Person. Oft ist ja das auch schon einer von der Bagatellisierung. Ich habe nichts getan, ich habe niemanden angegriffen, aber trotzdem muss es quasi Opfer geben, damit man solche Bilder machen kann. Und es gibt irgendwie einen Drang, dass ich mir sexuelle oder sehr erotische Bilder anschaue, die, wo Kinder dabei sind oder Kinder drauf sind, ob das jetzt nur Bilder sind oder ob das Videos sind und Handlungen sind. Also das ist die eine Gruppe. Dann haben wir eine Gruppe, die eben, ich nenne es immer so, wie es heute fachlich genannt wird, diese pädosexuelle Übergriffe setzen, was nicht heißt, dass die pädophil sind, aber die Opfer sind unter 14. Und damit haben sie einen ganz anderen Touch, ebenso wie ich zuerst erklärt habe, wo vielleicht eben der geringe Selbstwert ausschlaggebend ist oder auch so einen hohen Rückzug, dass sie zum Beispiel, wenn wir es jetzt therapeutisch nennen, sozialphobisch sind, sich auch nicht sehr hinaustrauen, auch nicht so quasi bestehen können in der Peergroup. Und dann haben wir Burschen, die einen gleichaltrigen, also über 14-Jährigen oder älteren Übergriffe setzen. Und das können eben Vergewaltigungen, Nötigungen, andere Grenzverletzungen sein, wo es eben um andere Dinge geht. Vielleicht um dieses Machismo oder eher so ein sehr künstliche, aufgebautes Bild von Männlichkeit, das kein eines ist, das ein gesundes ist. Und dann haben wir eine Gruppe für Burschen, die sehr einfach strukturiert sind, die besondere Bedürfnisse haben und sonst in den anderen Gruppen nicht mitkommen. Mhm. Und diese vier Gruppen. Und das ist, finde ich, ein Vorteil, weil in diesen 22 Jahren, wo ich mit Limes jetzt zu tun habe und arbeite, hat es auch schon Zeiten gegeben, wo wir sehr wenige Burschen hatten, also zum Beispiel nicht mehr als 10. Jetzt haben wir ungefähr 25. Und bei 10 Burschen kann man nicht vier Gruppen machen, weil da sitzen dann nur zwei drinnen. Das ist dann keine Gruppe mehr. Bei 25 haben wir jetzt ungefähr in jeder Gruppe so ungefähr 5 bis 8 Burschen drinnen sitzen. Und damit kann man auch eine Gruppe gut handeln.
Mhm. Was mich jetzt noch interessiert hätte, ist, ob ihr auch evaluiert, ob die Jugendlichen, die eben zum Täter geworden sind, früher auch einmal Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, weil das ist ja doch sehr, sehr oft so. Und dass auch dadurch eben diese Grenzen vielleicht einfach schon bei den Menschen frühzeitig verschoben worden sind und dadurch vielleicht auch einfach dieses Grenzbewusstsein gar nicht so da ist.
Ja. Ich finde es eine insofern spannende Frage, weil woher nimmst du das oft, dass es oft so ist? Weil aus unserer Statistik ist es gering.
Wirklich?
Ja.
Ah, okay.
Ja. Hat natürlich immer damit zu tun, im Englischen heißt es sehr schön self-reported. Mhm. Ich kriege auch, nicht immer wieder, aber manchmal, mir fallen jetzt 2 Burschen ein, die mir im Nachhinein erzählen, dass sie vorher schon auch sexuelle Gewalt erlitten haben. Ne? Mhm. Einen Burschen hatte ich, der hat es während der Zeit von ihm es gehabt und nicht erzählt. Und ist dann nachher noch einmal gekommen, weil das Strafverfahren gegen diesen erwachsenen Täter plötzlich da war und plötzlich wieder das aufgebrochen ist. Ja? Also es ist, muss man schon auch bedenken, dass es sehr schambesetzt ist, als Mann über eigene Übergriffe, und das sind ja meistens von Männern gesetzte Übergriffe, darüber zu reden. Das ist noch einmal anders wie für weibliche Opfer. Und dass deswegen vielleicht weniger darüber reden. Aber aus unserem, wir machen wirklich eine sehr ausführliche Statistik über all diese Dinge, weil sie sich ja auch interessieren, sind es nicht mehr als 15%.
Okay, ja,
und nicht eine Voraussetzung. Und für mich ist auch die Logik, man muss sich nur vorstellen, wie viele weibliche Täterinnen hätten wir? Ja? Mm. Wenn die alle plötzlich, nur weil sie es erlebt haben, auch dann zu Täterinnen werden.
Ja.
Gott sei Dank nicht. Die haben eine andere Form mit diesem Leid, mit diesem Opfer gewesen sein, mit diesem, wie ich sage, manchmal auch Überleben, zurechtzukommen. Gott sei Dank. Mm. Gott sei Dank. Nicht, dass es sich nicht auswirkt, aber nicht so, dass man dann Täterin wird.
Okay. Ja. Peter, bevor wir in die Fragegeschichte einsteigen, Ich denke mir schon die ganze Zeit, es schwirren so 2 Begriffe immer mal wieder oder einer vor allem rum, nämlich pädosexuell. Mhm. Das würde sich eignen als Begriff der Woche. Gell?
Ja.
Würdest du mal ganz kurz erläutern für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was das bedeutet, pädosexuell?
Ja, dass ich als Mensch, und da ist ja egal, ob ich jetzt jugendlich erwachsen bin, dass ich als Mensch Lust und Sexualität nur leben will und wenn ich kernpädophil bin, auch nur leben kann, wenn es ein bestimmtes Alter nicht übersteigt. Das heißt, es muss was Kindliches sein. Es muss die Person ein kindliches Schema haben, das heißt, sie muss auch noch sehr androgyn vielleicht ausschauen oder auch noch nicht in der sexuellen Entwicklung so weit sein, dass, wenn es jetzt gleichgeschlechtlich ist, dass zum Beispiel auch so der Bartwuchs oder die Schambehaarung da ist oder bei Mädchen, dass auch noch nicht die Brust entwickelt ist, dass ich daran viel oder ausschließlich daran Lust erlebe. Es gibt aber ganz wenig kernpädophile Menschen. Es gibt aber Menschen, die aus verschiedenen Gründen, und das kann aus Frust sein, das kann aus Aggression sein, das kann auch als nicht mit Grenzen umgehen, dass ich zwar mit Erwachsenen Sexualität lebe, aber wenn sich jemand sehr annähert und mit mir in eine enge, auch körperliche Beziehung tritt, dass ich daran stimuliert wäre und dann auch nicht unterscheiden kann, hoppala, das ist jetzt ein Kind und das will ganz was anderes, dass ich da meinen Fehler habe in meinem Denken oder in meinem Zugang, dass ich da pädosexuelle Übergriffe setze. Und bei uns ist es halt, wenn jemand, wenn das Opfer unter 14 ist, automatisch ein Kind ist, ist es dann, titulieren wir es als pädosexuell. Was nicht heißt, dass der dann auch pädosexuell später weiterleben wird, weil die meisten Erfahrungen, die ich habe, ist, dass es mit dem geringen Selbstwert zusammenhängt. Und wenn der gesteigert wird, und deswegen arbeiten wir sehr ressourcenorientiert, das ist ganz was Wichtiges, nicht quasi den festnageln mit dem, was er getan hat, sondern schauen, wo ist ein Potenzial, was ich entwickeln kann. Und wenn der draufkommt, was für Fähigkeiten der hat, wie der attraktiv ist und wie man vielleicht manche Probleme, die mit dem Minderwertigkeitsgefühl zusammenhängen, auflösen können, ja, entwickelt sich der. Mhm. Ne? Kann der wunderbare Wurst. Was nämlich auch dazu kommt, ist, dass es oft auch noch einmal die sexuelle Orientierung nicht klar ist. Ja? Was in dem Alter so etwas ganz was Schwieriges ist, wo fühle ich mich hingezogen? Manchmal ja am Anfang schon alleine deswegen zu den Gleichgeschlechtlichen, weil die mir viel vertrauter sind, mir viel ähnlicher sind oder auch viel gewohnter sind, mit denen meine Freizeit zu verbringen. Und ich mich schrecke vor diesem Gegengeschlechtlichen, ja, oder auch vor dieser möglichen Abfuhr oder vor diesem Fremden. Und wenn das sich entwickelt, dann kann es auch sein, dass ich zum Beispiel zu meiner Homosexualität stehe und damit nicht auf Kinder zurückgreifen muss, wo das Ganze dann plötzlich nicht homosexuell ist, sondern hier nur eine Spielerei ist, sondern ich kann dazu stehen, dass ich auf Männer stehe und dass das für mich okay ist. Habe auch gelernt, wie kann ich das in meinem sozialen Umfeld, das ist ja oft die größte Herausforderung, dass das für die Eltern unerträglich ist oder nicht akzeptabel ist und man Angst hat, die vor ihnen Ohnmacht oder verstoßen mich und deswegen muss ich es mir verbieten oder darf es mir nicht erlauben. Also da löst sich oft das auf und ist dann ganz was anderes.
Okay, gut. Vielen Dank. Das war, ich glaube, es war nochmal eine wichtige Begriffsklärung,
ja,
was das eigentlich ist, weil das schwirrt immer so durch die Medien und ganz, man hat da so einschlägige Stereotype-Bilder dazu. Okay, Peter, jetzt die Fallgeschichte.
Die Fallgeschichte. Ja, es gibt ja, jeder Bursche ist individuell. Und es ist auch spannend, jede Geschichte sich anzuschauen. Ne? Jemand, der mehr so auf Kinder zurückgegriffen hat und dort seine Sexualität gelebt hat und Leid zugefügt hat, wo die natürlich ganz anders damit umgehen, weil sie sagen, das war alles spielerisch oder das war alles ja kein Leid, weil ich habe dem ja nicht gezwungen oder wehgetan. Und genauso Vergewaltigung. Und ich habe einen Burschen mitgebracht, der eine Vergewaltigung gesetzt hat. Auch deswegen, weil das oft in unserer Gesellschaft ja eine ganz bestimmte Ausrichtung hat und die werden dann sehr schnell abgeschrieben und sind einfach wegsperren. Dieser Bursche kommt muttersprachlich nicht jetzt aus dem Österreichischen, ist auch nicht hier geboren, er ist Österreicher. Und hat seine meiste Zeit so in der Biergruppe verbracht, so unter Burschen. Und ich lerne ja immer wieder von den Burschen dazu. Das ist ja manchmal auch dann so nett, wenn sie sagen, Herr Wanke, in Ihrer Zeit, hat es das überhaupt damals schon gegeben? Können Sie überhaupt mitreden? Und manches kann ich wirklich nicht mitreden, auch mit diesem ganzen Internet und technischen Geschichten. Aber ich kann neugierig sein und mich interessieren, um ein bisschen zu verstehen, was ist denn das, was die heutige Jugend ausmacht oder was die Jugend als interessant findet. Das ist für mich sicher was anderes gewesen in meinem jugendlichen Alter als für die Jugendlichen. Auf alle Fälle ist, was ich zum Beispiel gelernt habe, F+. F+ heißt Freundschaft plus. Wo habe ich keine Ahnung gehabt, was das ist. Das ist, dass man zwar befreundet ist, aber keine Beziehung haben möchte. Und das Plus steht für Sex. Ja? Dass ich nicht eine platonische Freundschaft habe, weil das eine wunderbare Freundin ist, mit der ich reden kann oder die ich aus der Schule oder aus der Arbeit kenne und mit der man halt ein bisschen in der Freizeit macht, sondern dass wir auch Sex miteinander haben, aber ganz sicher keine Beziehung haben. Heißt, ich bin frei. Ich kann machen, was ich will. Und diese, man trifft sich dann, früher hat man gesagt in der Disco, jetzt sagt man Club, man geht in die Clubs, ja, und Clubbing und man trifft sich dann in diesem Club und kommt man sich in die Nähe oder gefällt sich. Und so ist es auch bei dem Burschen, dass man sich heute am Freitag oder Samstagabend geht man heute halt dann in den Club, schon mit der Idee, ich hätte gern Sex und dann halte ich halt Ausschau. Und was auch da sehr verbreitet ist, man weiß, welche Hotels sich da wunderbar eignen, weil die ja meistens ja daheim wohnen, daher auch nicht dann nach Hause gehen können und sagen, hallo, jetzt gehe ich ins Kinderzimmer oder so irgendwie. Ja. sondern man hat dann so seine speziellen Hotels und da geht man hin, da hat man dann Sex, dann geht man vielleicht noch einmal tanzen und dann geht man nach Hause. Und so war es bei dem auch. Und sie sind dann in das Hotel gegangen und dann kam es auch zu dieser Annäherung und zu diesen Zärtlichkeiten und auch so dieses gegenseitige Ausziehen. Und bevor es zu diesem sexuellen Akt kam, hat sie gesagt, ja, wo ist dein Kondom? Oder, hallo, Kondom. Und er hat kein Kondom. Das ist manchmal ein Problem, dass manche ganz bewusst kein Kondom verwenden, was ich äußerst dumm finde. Mhm. Nicht nur bezüglich, dass man keine Kinder kriegt, sondern auch um keine irgendwelche Krankheiten zu bekommen. Ja, ist ein wunderbarer Schutz. Aber manche lehnen das ab, weil sie mehr spüren wollen, weil sie das irgendwie als künstlich erleben, so irgendwie. Was schon auch dann ein Thema ist, dieser Nachreifung, noch einmal auch zu schauen, das hat überhaupt nichts mit dem Delikt zu tun, aber wie gehe ich um mit mir und mit meiner Gesundheit und mit dem meiner Planung. Ja? Man kann ja auch Kinder planen oder halt auch dann quasi verhindern. Er hat keins und sie wollte keinen Sex.
Sehr vernünftig.
Und was ich auch sehr bewusst finde, ja, da hat sich auch Gott sei Dank viel geändert. Und das finde ich ja auch so toll, dass dann die Frauen nicht einfach nur, weil sie jetzt sind schon da im Bett und jetzt habe ich zugestimmt und jetzt muss ich alles zustimmen, auch wenn das gar nicht jetzt in meinem Interesse ist oder ich eigentlich das nicht machen würde. Ja. So quasi, wer A sagt, muss auch B sagen. Mhm. Gott sei Dank dürfen die Frauen mehr auch nur A sagen. Ja. Zum Beispiel sich auch einladen lassen und knutschen und Petting haben, aber keinen Sex haben. Aber die wollten Sex haben. Und er ist dann drängender geworden. Und dann hat sie ihn dann quasi geschubst, so quasi, dass er sie in Ruhe lassen soll. Und das war für ihn der Auslöser, sie gewürgt zu haben. Und er hat sie wirklich gewürgt, sodass diese Frau echt Sorge hatte. Und das ist ja auch was Existenzielles, wenn man plötzlich gewürgt wird und dann diese Person nicht so gut kennt. Und in dem Moment, wo der sie würgt, kommt er drauf, was er da tut, also quasi so eine Art von Ernüchterung. Und es tut ihm leid und er bittet sie um Entschuldigung. Und was ähnlich ich sehr tough erlebe, was nicht üblich ist, was ich aber wirklich für diese Person als sehr hilfreich erlebt habe, die hat es auf dem Handy aufgezeichnet. Und das ist ja wirklich diese moderne Generation, wo das Handy sofort da ist. Bis ich endlich die Kamera hätte, dann brauche ich wahrscheinlich 10 Minuten, das war in Sekunden, und die hat das dann aufgezeichnet.
Die junge Frau hat das
genau, die hat das aufgezeichnet, hat, wie sie sich entschuldigt hat, und er hat sich wirklich entschuldigt, dem hat das wirklich leid getan. Und dann haben sie sich angezogen, haben da unten bei diesem Portier bezahlt, sind wieder in den Club gegangen, haben dort noch einmal eine gewisse Zeit verbracht und nach außen hin alles einvernehmlich. Ja? Und dann haben die sich heute, ist jeder seinen Weg gegangen, und die hat es einer Freundin erzählt. Die Freundin hat gesagt, hallo, das ist überhaupt nicht okay, das ist eine Art von Vergewaltigung, und ist mit ihr dann auch zur Polizei. Und nur, meiner Meinung nach, aufgrund des Beweises am Handy, wo er das ja quasi auch eingestanden hat und sich entschuldigt hat, war klar, dass das einfach nicht okay war und dass es eine Vergewaltigung war, und er ist dann auch verurteilt worden.
Vergewaltigung, aber er hat sie ja nicht geschlechtlich genötigt, oder?
Nein, aber aufgrund dieses Würgens hat sie dann Oralverkehr zugestimmt, als quasi Ersatz.
Okay.
Und es hat sich ja auch Gott sei Dank geändert. Ich bin ja wirklich jetzt schon 41 Jahre in diesem Feld beruflich tätig. Zuerst nur mit Opfern und auch in der Kinder-Jugendarbeitschaft, wo ich so eine Soforthilfe aufgebaut habe, und dann eben seit 98 mit den jugendlichen Tätern. Und früher war alles, was musste, es vaginal sein. Also es muss wirklich Geschlechtsverkehr sein. Ja. Heute ist alles, was Sexualität betrifft und damit auch Vergewaltigung, kann oral, kann anal und kann vaginal sein.
Absolut, absolut. Aber die Info hat noch gefehlt.
Ja, selbstverständlich. Ja. Aber ich finde, das ist eine wichtige Info, weil da hat sich auch Gott sei Dank ein Denken des Gesetzgebers geändert. Ja. Dass auch wenn ich zum Oralverkehr gezwungen wäre, ist das eine Art von Vergewaltigung.
Ja, absolut.
Und ich finde es so spannend, weil die ist mit ihm wieder gegangen, ohne Widerstand. Die ist mit ihm in den Club zurückgegangen. Ne? Ich bin mir sicher, und das ist ja die Art, wie dann einerseits verteidigt, aber andererseits auch diese Beschuldigten sich rechtfertigen. Das war alles einvernehmlich, war alles okay. Ja, wir haben heute ein bisschen einen wilden Sex gehabt, vielleicht einen heftigen Sex gehabt und sie wollte gewürgt werden. Ja, das ist ja auch ein Argument, gibt es ja auch. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass er im Zweifel freigesprochen worden wäre oder es überhaupt gar nicht so weit gekommen wäre, weil die Polizei hat ja auch dann in dem Hotel die Videokamera und die sind wirklich nebeneinander, einvernehmlich, ohne dass da jetzt irgendwie Not, Angst oder Bedrohung gewesen wäre, bei diesem Portier gestanden und man hat das dann wirklich nachverfolgt. Und nur aufgrund dem, dass sie da so tough war, und das ist schon eine der kleinen Appelle, dass sie wirklich Frauen gut auf sich achten, nicht nur wissen, wo sie ihr Stopp setzen und wie sie sich auch schützen können, sondern dass sie auch dann drauf schauen, dass diese Dinge auch dokumentiert sind. Hm. Ja? Und sehr schnell dokumentiert sind. Hm. Wenn die einen Monat später draufgekommen wäre, eigentlich belastet mich das, eigentlich habe ich ein Problem, zum Beispiel ich gehe in Therapie, weil ich irgendwie Schlafstörungen habe und in der Therapie komme ich dann erst drauf, dass das eigentlich mit dem zu tun hat, was ich da erlebt habe und dass ich da echt existenzielle Ängste hatte, ist dann spät. Je später es ist, desto mehr muss man sich die Frage gefallen lassen, warum jetzt erst? Warum nicht gleich?
Wobei ja. das ja jetzt auch schon verändert wurde, ja, ja, oder?
Ja, 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 die Verjährungszeit, ja, ja, ja.
Genau,
ja,
ja. Weil das sehr, ja sehr, sehr abgespalten
Gott sei Dank,
ist bei Opfern.
Gott sei Dank, ja. Ja. Ja, ja. Nicht nur das, sondern auch da habe ich ja Gott sei Dank in diesen 41 Jahren viel Veränderung erlebt und wir haben uns auch sehr dafür stark gemacht, weil früher hat mit der Tat die Verjährung begonnen. Hm? Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein kindliches Opfer
ja.
und bin womöglich in einem Abhängigkeitsverhältnis von dem, der diese Taten gesetzt hat, weil es jetzt im Familienverband ist, ja, muss ich mich zuerst ablösen. Dann muss ich zuerst erwachsen werden, dann muss ich zuerst ausziehen, muss ich zuerst erwachsen werden, um auch so viel reflektieren können, um da vielleicht auch eine Sprache hineinzubringen, um drauf zu kommen, dass das wirklich mir passiert ist. Ne? Mhm. Und deswegen wurde dann die Verjährung zuerst dann auf 18, auf 19 und jetzt sind wir auf 27 und damit beginnt die Verjährung zu laufen und dann ist es wieder abhängig, wie massiv war der Übergriff, ob die Verjährung 1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre dauert. Aber da hat sich Gott sei Dank viel getan.
Ja. Aber in dem also Fall, in ich meine, das wäre, da würde man jetzt ein neues Themenfeld aufmachen zum Thema Opferschutz und zum ja. Thema Opferarbeit. Ja. Das wäre eh auch total interessant. Ja. Ich bleibe jetzt mal sozusagen an der Geschichte dran.
Ja.
Das heißt, er ist verurteilt worden.
Genau, also er ist dann angezeigt worden durch dieses, was die Freundin da angeregt hat. Ja. Es ist ein Strafverfahren eröffnet worden und aufgrund auch dieser Indizien, weil sonst ja. hat man ja eigentlich keine Beweise, außer was die zwei aussagen, steht Aussage gegen Aussage, ist er dann auch verurteilt worden. Hat 1,5 Jahre bekommen, weil es einfach Vergewaltigung war und auch eine massive und das auch sehr heftig war. Und hat 5 Monate unbedingt bekommen. Und das, also man kann nur bedingt bekommen, heißt, dass man quasi eine Strafe in Aussicht gestellt bekommt, wenn man innerhalb dieser Bewährungszeit nochmal was anstört. Man kann eine teilbedingte bekommen, das heißt, ich kriege einen Teil, muss ich, weil es so massiv war, muss ich im Gefängnis absitzen und einen Teil wird mir quasi erlassen und wird bedingt ausgesprochen. Oder ich kann nur eine unbedingte bekommen. Ne? Und der hat eine Teilbedingte bekommen. Und bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen ist es auch so, und das ist ja auch das Besondere an der Jugendgerichtsbarkeit, dass ich diesen unbedingten Teil aufschieben kann. Der hat eine aufschiebende Wirkung, wenn ich zum Beispiel in der Ausbildung bin. Wenn zum Beispiel meine Ausbildung noch nicht fertig ist, das heißt, wenn ich Lehrling bin oder wenn ich Schüler bin oder auch wenn ich Lehrling bin, aber die Lehrabschlussprüfung zum Beispiel noch nicht habe, ja, ist auch noch nicht ganz fertig. Und das finde ich so toll, weil die nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch dann die Richter, Richterinnen ja nicht die Zukunft zerstören wollen, sondern sie sprechen Recht, aber sagen, okay, die Ausbildung ist ganz was Wichtiges. Und das finde ich toll, weil mit diesem Damoklesschwert sind manche aufgerufen, okay, ich mache die Ausbildung fertig oder ich fange eine Ausbildung an. Und das ist nicht Regalbetreiber, man muss wirklich dann eine Lehre zum Beispiel anfangen. Es muss wirklich eine Ausbildung sein. Und das ist auch hilfreich, weil dann in diesen 3 Jahren oft vielleicht damit dann noch einmal ein neuer Lebensabschnitt beginnt, dass ich mehr ernsthaft an die Sache herangehe als bisher.
Wie alt war er denn zum Zeitpunkt der Verurteilung?
Der war 18.
18. Und hat er die Haftstrafe gleich abgesessen?
Nein, 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 nein. Der hat sie ja auch aufgeschoben, hat sich aber sehr, sehr immer wieder, der war Kellner und hat eigentlich eine ganz andere Ausbildung, die er abgebrochen hat und hat sich dann nicht bereit erklärt, das fertig zu machen. Und wir haben dann begonnen zu arbeiten, weil es quasi diesen Aufschub gab und weil sich nichts an seinem Ausbildungsmotivation geändert hat, musste er nach einem Jahr dann diese 5 Monate absitzen. Und das ist auch das Schöne, wenn dann schon eine Arbeit, eine Behandlung begonnen hat, dann setzen wir die im Gefängnis fort. Das heißt, ich habe dann meine Therapiestunden im Gefängnis gemacht mit ihm. Und da hat sich auch Gott sei Dank sehr viel geändert, dass auch in den Justizanstalten klar ist, es bringt nichts, sie nicht nur wegzusperren, sondern wir müssen mit denen in der Zeit arbeiten, um auch präventiv schon zu schauen, wie ist die Zeit, wenn sie wieder frei sind. Und der Anfang der Arbeit mit diesem Burschen war, dass es ihm wirklich leid getan hat, dass er befunden hat, nein, das war nicht okay, aber er braucht keine Behandlung, weil er weiß, dass er sowas nie wieder machen wird. Ne? Er wird sich nie wieder auf sowas einlassen. Ne? Und wenn sie ihm einen Schubser gibt, dann wird er aufstehen und gehen und zäunt sein das Zimmer, weil das ist so kein so ein Ehrbegriff dazu, dass die Burschen dann alles zäunen. Meine Standardfrage in so einem Fall ist dann, ob er weiß, warum er das getan hat. Ja, also das ist, kann man auf alle Delikte umsetzen. Und in der Regel, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum ich dieses Kind missbraucht habe. Keine Ahnung, warum ich diese Frau vergewaltigt habe. Keine Ahnung, warum ich unbedingt auf Kinderpornos oder Kindermissbrauchsbilder stehe. Keine Ahnung. Aber ich kann Ihnen sagen, das war so furchtbar, diese Polizei, die dann zum Beispiel Hausdurchsuchung gemacht hat. Oder diese Befragungen bei der Polizei. Oder diese Strafverfahren. Oder diese Ungewissheit. Oder dieses Urteil. Oder diese Peinlichkeit für die Familie. Ich mache das nie wieder. Und das glaube ich auch. Ja. Dieses eine spezielle Delikt wird er nicht mehr setzen. Er wird nicht mehr in einem Motelzimmer eine fremde Frau würgen. 100% nicht mehr. Glaube ich auch. Ja. Das ist Gott sei Dank ein bisschen sehr, hat sich eingeprägt und eingebrannt ins Hirn als furchtbar. Aber deswegen kann er nicht besser mit seinen Grenzen umgehen. Deswegen kann er nicht besser mit Grenzen anderer Menschen umgehen. Deswegen hat er in seiner Sexualität, in seiner Männlichkeit, keine Ahnung. Und das habe ich ihm am Anfang sehr verdeutlichen müssen, dass erst, wenn wir draufkommen, wie die Zusammenhänge sind und was die Zusammenhänge mit ihm ausmachen und warum das bei ihm nicht rechtzeitig schon einen Stopp bewirkt hat, sondern erst nach dem oder während dem Würgen. Ne? Und dann war die nächste Phase, also da hat er sich abgefunden, er kriegt mich nicht los, nur weil er weiß, dass er nie wieder im Hotelzimmer sowas machen wird. Ja. Die nächste Phase war, dass jedes Mal, wenn er gekommen ist, sagt, Herr Wanke, jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich Kopfweh. Sie verursachen mir Kopfweh. Ja. Jetzt könnte man, wenn man sehr empathisch ist und wenn man sehr Verständnis hat für die Menschen, kann man sagen, ui, ich muss meine Arbeit ändern, ich verursache Kopfweh, also ich bin ja eigentlich schädigend. Ne. In Wirklichkeit ging es genau darum, das ist eine Form, wo man sich entziehen kann.
Ne? Ja, er wendet ja Aggression gegen sich selbst in dem Moment.
Ja, so können wir es nennen. Ich hätte es eher das manipulativ tituliert, dass er halt sich nicht damit auseinandersetzen will und ihm das natürlich Kopfzerbrechen bereitet, weil er keine Antwort hat und weil er gerne eine Antwort hätte. Und später, wo wir dann schon sehr vertraut waren, hat er mir erzählt, dass er jedes Mal, wenn ich irgendeinen Satz gesagt habe, sofort überlegt hat, wo will er hin? Was will er von mir? Auch, was muss ich jetzt antworten, um mir zum Beispiel sozial erwünscht zu antworten? Das ist so ein Fachbegriff, wenn Menschen mehr denken, was erwartet das vis-à-vis von mir und wie muss ich jetzt antworten oder mich verhalten, dass ich angenommen bin oder dass ich auch entspreche, ne, um damit ja nicht anzuecken zum Beispiel. Das ist dieses sozial erwünscht. Und da hat er natürlich sehr immer wieder gearbeitet und das hat ihm natürlich auch Kopfzerbrechen bereitet, weil er nicht genau gewusst hat, wo will er hin oder wohin geht es jetzt auch in diesem Feld mit seinem Delikt, das er gesetzt hat. Und da haben wir am Anfang immer wieder die Balance herstellen müssen, dass es natürlich furchtbar ist, dass er Kopfweh hat und dass damit auch sein Tag ein bisschen beeinträchtigt ist oder eingeschränkt ist, aber wir trotzdem an dem dranbleiben. Und das ist das Schöne auch im Vergleich zu einer klassischen Therapie. In der klassischen Therapie bringt die Person die Themen mit. Und ich als Therapeutin kann mich eigentlich zurücklehnen und sagen, worum soll es heute gehen? Was sind die Themen des was Sie mitgebracht haben, oder wollen Sie in dem vom letzten Mal fortsetzen, wie auch immer, und habe vielleicht eine Idee, aber den Plan oder die Richtung gibt der Klient, die Klientin vor, oder Patient, Patientin. In unserem Fall wissen wir, dass kein Bursch über Sexualität reden würde und schon gar nicht über sein Delikt reden würde. Das gilt zu vermeiden. Das gilt zu vermeiden. Und insofern hätten wir das Pech, dass wir über alles Mögliche reden würden. Ja? Über Berufsausbildung, über irgendwelche Erlebnisse in der Kindheit, über vielleicht, wie kann ich die richtige Frau finden, alles dieses. Ja? Vielleicht auch irgendwelche Konflikte im Arbeitsfeld, aber sicher nicht über das, warum man da ist, über das Delikt. Und insofern arbeiten wir sehr konfrontativ und die Balance war, dass ich ihn immer wieder mit seinem Delikt und mit Sexualität und mit dieser Grenzverletzung in Kontakt bringen musste und gleichzeitig wir abfedern mussten, wie könnte er mit seinem Kopf in Kontakt treten, dass er nicht immer mit Kopfschmerz reagiert, sondern vielleicht mit Erleichterung, mit irgendwie die Möglichkeit, neue Gedanken, das bringt mir ein neues Spektrum, ich kann irgendwie plötzlich neu darüber nachdenken. Und dass wir uns nicht beeindrucken lassen von all diesen, ich nenne sie immer manipulativen Tätigkeiten. Also es gibt welche, die auch hochaggressiv sind, die dann sagen, es ist ein Witz. Jedes Mal stehlen Sie mir eine Stunde meiner Freizeit. Ja? Ich muss nur wegen Ihnen daher, meine ganze Beziehung ist gefährdet. Ja? Weil die Freundin darf nicht wissen, dass ich da bin und ich muss dann heimlich daher. Die glaubt, die geht zu einer anderen Frau. Ja? Also alles furchtbar. Ne? Ganz furchtbar. Ja? Und das muss man aushalten. Das heißt, wir wissen, dass wir uns nicht sehr beliebt machen. Das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe. Nicht die Jugendlichen müssen motiviert sein, sondern wir sind motiviert. Ich gehe sogar so weit, dass ich von Menschen, die in diesem Feld arbeiten, nicht nur eine Empathie verlange und erwarte, sondern eine hohe Mentalisierungsfähigkeit. Und das ist für mich die Steigerung von Empathie. Empathie ist das, wenn ich sehe, dass jemand Leid hat, dass ich Mitgefühl habe, dass ich mir denke, ja, das ist echt furchtbar und schlimm und vielleicht auch Trost spende oder geben kann. Mentalisierung ist, dass ich mich ganz auf das einlasse, wirklich hineinversetze, wie kann es dazu kommen oder gekommen sein, das und mich sehr mit ihm auf diesen Weg mache und ganz nahe bin.
Peter, jetzt hast du 2,5 Jahre mit ihm gearbeitet und ich schwanke so, ja, weil ich schaue ein bisschen auf die Uhr, wir sind so fast am Ende des Podcasts angelangt und gleichwohl ist es wahrscheinlich eine unwahrscheinliche Fallgeschichte, die sehr viele Höhen und Tiefen und Highlights und Lowlights und so gehabt hat. Genau. Wie tun wir denn da jetzt? Wie könnte man sozusagen aber in ein paar Sätzen hier die Fallgeschichte auserzählen, ohne dass sie jemals auserzählt sein wird?
Ja, also diese Phase haben wir dann abgeschlossen, er ist irgendwann draufgekommen, der Kopfschmerz, den haben wir irgendwie auch mit hineingenommen und konnte er dann lösen und er ist draufgekommen, da gibt es wirklich einige Defizite. Ja, also er war auch im Kampfsport tätig, ne, und ist draufgekommen, dass er für ihn dieses Unaushaltbare war, von einer Frau von der Bettkante gestoßen werden oder halt quasi zurückgewiesen werden, so diese Ablehnung, diese Entwürdigung. Und da ging es ganz nur um seine Männlichkeit. Mhm. Und wir haben uns dann sehr mit dieser Männlichkeit, ja, auf welchem Säulen steht diese Männlichkeit, sind das tönere Säulen, dass quasi ein Schubser reicht, dass ich mich kastriert fühle ja, und entmannt fühle. Ja. Und wie geht er um im Kampfsport damit? Wie geht er um auch in Konflikten mit Gleichaltrigen, wo eine schnelle Bereitschaft war, so in Aggression umzuwandeln oder auch in eine Kampfeshaltung umzuwandeln. Und das ja in diesem Kulturkreis sehr, sehr schnell da ist, dass man dann sich aufgerufen fühlt. Ja. Da reicht es nur, wenn man hört, ich ficke deine Mutter. Und schon denkt man, man muss seine Mutter verteidigen. In Wirklichkeit, das ist eine reine Provokation. Ja. Oder wenn man genannt wird, du Schwuler oder du Schwuchtel. Also wenn das eine Riesenbeleidigung wäre. Ja. Und das noch einmal herausarbeiten, andererseits, wie kann ich in meiner Person so stabil sein, dass mich das nicht aushebelt? Wie kann ich in meiner Männlichkeit so ein positives Männlichkeitsgefühl entwickeln, dass ich auch, wenn eine Person sagt Nein oder eine Person sagt, du bist für mich nicht attraktiv, dass ich dann nicht komplett zusammenbreche, weil das alles irgendwie ein Gerüst ist nur, aber drinnen nichts vorhanden ist. Und das waren so die wichtigen Auseinandersetzungen mit ihm. Und damit hat er natürlich auch sehr viel geändert und auch noch einmal sehr viel hinterfragen müssen, wie ist er denn bislang an Beziehungen herangetreten, zum Beispiel, indem er alle immer versucht hat, der war immer so der Kipp-Smiling oder der Kasperl, der immer alle unterhalten hat, aber eigentlich stand dahinter, ich bin von mir selber nicht überzeugt und wenn ich jetzt quasi das sage, was ich mir denke, könnte ich mir vorstellen, dass meine Freunde mich nicht mehr so interessant finden, nicht mehr so lieb finden. Der hat auch immer wieder Einladungen ausgesprochen und über diese Auseinandersetzung kam es dann zu einer Veränderung seiner eigenen, um seinen Umgang mit anderen Personen, Umgang mit sich. Und insofern ist sie sehr positiv ausgegangen, diese Behandlung.
Toll, okay. Ja. Ich würde jetzt so wahnsinnig gerne nicht viel nachfragen, aber ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Glaube, wir werden jetzt einfach einen schnellen Sprung machen, Peter, in dem Wissen, dass die Geschichte nicht auserzählt ist, ja, sondern nur angerissen. Aber in dem Fall war einfach, glaube ich, dieser Vorspann so wahnsinnig wichtig, den du gebracht hast, weil das so ein tabuisiertes und stigmatisiertes und einfach unbekanntes Themenfeld ist. Also vielen Dank dafür, dass du das auch noch einmal Licht in die Sache gebracht hast, in die allgemeine Sache, illustriert durch die Geschichte von dem jungen Mann. Ich lasse das mal hier stehen. Ja? Für alle, die sich mehr interessieren für die Arbeit von Limmers, wir haben die Homepage in den Shownotes da kann man einfach nochmal ganz viel nachlesen und nachschauen, sagen, wie die Haltungen sind, wie die Zugänge sind, wie die therapeutischen Konzepte sind. Und genau. Peter, am Ende unseres Podcasts haben wir so ein winziges Format, das heißt Überraschungsfrage. Bist du bereit für die Überraschungsfragen?
Ich habe damit gerechnet.
Die gehen ganz schnell. Das sind so quick and dirty, weißt du? So schnelle Frage, schnelle Antwort, genau. Und dann bist du entlassen sozusagen für heute. Magst du
dann
starten?
Dann fange ich an, ja. Okay. Und zwar, wie gehst du damit um, wenn du in deiner Freizeit Menschen triffst und ihnen erzählst, dass du Psychotherapeut bist und dann mit den Vorurteilen konfrontiert wirst?
Selten werde ich mit Vorurteilen konfrontiert, wenn ich es so an der Oberfläche halte, indem ich sage, ich bin Psychotherapeut. Ja? Da gibt es manche, die keine Ahnung haben, was das ist. Ja? Und dann muss ich erklären, was der Unterschied zwischen Psychotherapie und Psychiater ist, ja, oder Physiotherapie, ja. wenn sie sehr weit fern sind. Aber in meinem näheren Umfeld ist es eher so dann die Frage, womit arbeite ich speziell, also wenn sich jemand auskennt. Wenn ich erzähle, dass schwerpunktmäßig ich mit Jugendlichen, zum Beispiel vereinfacht gesagt, jugendlichen Sexualstraftätern arbeite, dann kommt so, uff. Na, das ist eine schwere Arbeit, das möchte ich nicht machen. Sag ich, ja, ich mag zum Beispiel nicht mit Drogenabhängigen arbeiten. Ich finde das so schwer, die Arbeit. Ja. Ich arbeite sehr gerne mit denen und erzähle dann, was das Tolle ist, Erfolgreiche ist, auch lustig ist. Wir haben auch viel Humor damit. Mhm. Ja. Und dass es, wie gesagt, eben nicht nur um dieses Delikt geht, sondern einfach um die Person und was ich da für kreative Burschen schon kennengelernt habe. Ja. Und dann ändert sich dann plötzlich die Richtung, dass sie plötzlich doch auch die positive Seite des Burschen sehen und damit auch die positive Seite der Arbeit.
Mhm. Schön, das nimmt cool. Fast meine Frage ein bisschen vorweg, macht aber nichts, ich stelle sie trotzdem. Ja. Du bist eigentlich schon in Pension, Teilpension, arbeitest aber immer noch weiter. Falls man das überhaupt mit einem Wort oder in einem Satz beantworten kann, Peter, was ist dein Geheimnis für deine immer noch sehr, sehr große Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit für diesen Beruf?
Das kann man wirklich nicht in einem Satz, einem Wort schon gar nicht. Freude wäre für mich das Wort, ja, oder Neugierde. Das, was ich mir wirklich erhalten habe, ist, dass ich sehr neugierig bin. Und das ist, erlebe ich auch als mein Handwerkzeug und ich bin urneugierig. Manchmal in meinem Privatleben auch lästig, weil ich wirklich neugierig bin und oft viel wissen möchte. Und was ich mir erhalten habe, ist, dass mir diese jungen Menschen ein großes Anliegen sind, dass ich wirklich wissen möchte, was ist das heutige Jungsein, wie leben die? Und da auch gerne bereit bin, wenn sie sagen, ja, da gibt es dann so ein Spiel, dann sagen sie, in ihrem Alter, sage ich, was glaubst du, wie alt bin ich? Ja? Und dann kriege ich dann plötzlich Komplimente, dass ich dann doch 6 Jahre jünger gemacht werde oder so irgendwie. Ja. wenn ich sage, ja, ich bin 61, stimmt. Ja, vor 40 Jahren oder vor 45er, war das alles ganz anders. Ja? Und da hat es Internet noch nicht gegeben und wir mussten das ganz woanders machen. Ja? Und wenn wir irgendwas mit Sexualität wissen mussten, mussten wir Bravo aufschlagen, weil ja gar nicht mehr bekannt
aber
ist.
Aber das war in meiner Zeit auch noch so.
Ja. Und Bravo hat sich lang gehalten, aber heute nicht mehr. Ja? Ja. Oder diese Sexheftel, die es gegeben hat. Ja? Aber auch. Und da sage ich, aber das, was vielleicht kein Unterschied ist, ja, dass wir auch keine Aufklärung hatten und auch keine Ahnung hatten und du vielleicht auch keine Aufklärung gehabt hast und auch keine Ahnung hast. Und dann sind wir schon in der Verbindung, wie hast du dir denn Wissen über Sexualität, über Beziehungen, über all das? Ja? Und reduzierst du es nur auf das Hormonelle, ja? Oder ist auch ein Interesse an einer Beziehung? Und schon sind wir in dem drinnen, wurscht, ob ich jetzt 61 bin oder ob ich 21 bin, plötzlich kriegt er mit, dass ich an ihm interessiert bin und neugierig bin und dass ich aber auch bereit bin, mir zu sagen, ja, da stehe ich an, da kenne ich mich nicht aus, da bin ich froh, ja, Aufklärung zu bekommen. Und damit kriegt er auch ein junger Mann, weil oft erleben sie ja, dass sie als unwichtig, was sie meinen, behandelt werden, ja, dass sie als dumm hingestellt werden, ja, dass sie, jetzt muss der mal eine Ausbildung haben und dann red mit oder so irgendwie, ja, und dass plötzlich jemand sie auch interessiert ist, was denke ich denn, was ist denn in meinem heutigen wichtig?
Ja, schön. Gut, dann komme ich noch zu meiner letzten Überraschungsfrage, und zwar hast du einen Buchtipp für alle Menschen, die sich für Psychotherapie interessieren und jetzt nicht vom Fach sind?
Ja, das ist zu überraschend. was ich jetzt im Sommer gelesen habe, ich glaube, das heißt das Rosi-Projekt. Da geht es um einen erwachsenen Wissenschaftler, der aber autistisch ist und gerne in Beziehung treten möchte, aber sich so aufgrund seines Autismus nicht beziehungskonform verhält. Ja? Und was der für Slapstick oder Hoppalas erlebt, ja, um dann doch drauf zu kommen, dass das mehr ist als nur eine Checkliste und irgendwas muss perfekt sein. Also das habe ich sehr nett gefunden.
Ja, so ein Roman.
Ein Romantipp.
Sehr ja, gut. Das genau. Ist ein Romantipp. Ja.
Super. Ja, Peter, so schnell vergeht die Zeit, gell? Es ist ja ein Wahnsinn. Und so viel wäre noch zu nachzufragen und dazu zu erzählen. Ich sage trotzdem jetzt an diesem Punkt einfach vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist ganz toll. Ich bin irrsinnig beeindruckt. Erstens habe ich ganz viel gelernt in der Folge und zweitens auch von deiner immer noch Begeisterungsfähigkeit nach diesen vielen Jahren. Mit wie viel Freude, wie viel Werf und wie viel Leidenschaft, du immer noch von diesem Projekt erzählst, und das, ich glaube, wir brauchen einfach ganz viele Menschen, die das so die Welt tragen wie du. Danke dir dafür.
Ich sage auch danke und schön für diese Leidenschaft, weil oft ist ja das, was die Burschen machen, wirklich, wo Leiden geschaffen wird, ja? Und wir drehen es um, Freuden schaffen.
Ah, schöne Freudenschaft. Schau, das ist ein perfektes Schlusswort, ja, oder? Gut, Bernie, dann machen wir hier einen Punkt.
Machen wir einen Punkt, sagen wir bloß das, noch viel gebe.
Was immer noch zu sagen ist. Bitte schön.
Ja, genau, also wir sind auf Instagram und auf Facebook zu finden auf _der_couch oder auch per E-Mail erreichbar auf _der_couch@yahoo.com. Und ja, genau, auf Instagram, vergesst es nicht auf die Abstimmung, ich sage es nochmal ganz kurz. Und ansonsten hören wir uns einfach in 2 Wochen wieder.
So ist es. Bis dahin, macht es gut und wir hören uns wieder auf der Couch.
Ciao.
Bye. Ja. 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 Ja.